Ich bete. Ja, du bist heilig, Gott. Und dass wir dir nahen können, dass wir hier in deiner Gegenwart sein können, das ist ein unfassbar großes Geschenk. Du möchtest uns berühren, unsere Herzen anrühren, so wie das Christine Brunkel eben uns in einem einfachen, aber auch klaren Bild gezeigt hat. Du möchtest mit deinem Reden in unser Leben kommen. Du möchtest, dass deine Worte unsere Herzen erreichen, unser ganzes Innerstes erreichen und von innen her uns heil machen und verändern. So wie wir Brot und Wein in uns aufgenommen haben, Herr, so hilf uns jetzt, deine Worte aufzunehmen. Jeder so für sich, dass es für ihn gut ist und heilsam. Hab Dank, dass wir dich, guter Heiliger Geist, darum bitten dürfen, dass du das tust, weil du kannst das. Und ohne dich können wir Gott nicht hören und verstehen und in unser Leben einladen und aufnehmen. Amen. Der Predigttext, den ich für heute ausgewählt habe, ich bin ja bei Tabeas, ein Diakoniewerk, also muss es natürlich ein Diakonietext sein. Aber ich finde, ein total spannender Text, Matthäus 25, die Lesung ist ein wenig länger, aber ich glaube und hoffe, ihr haltet es aus. Matthäus 25, ab Vers 31, da sagt Jesus: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafen von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zur Linken stellen. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen. Und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde hier in Forchheim, hat sie dieser Bibeltext aufgeschreckt? Es ist eine Geschichte, die tiefe Spuren in unserer Seele hinterlässt, wenn wir sie so richtig auf uns wirken lassen, wenn wir sie wirklich an uns herankommen lassen. Ein Gleichnis Jesu, das auch in der Kirchengeschichte tiefe Spuren hinterlassen hat. Positive, wie schon gesagt, in der Diakonie, aber vor allem im Mittelalter durchaus auch, ich würde sagen, negative. Ich habe eines der vielen Kunstwerke, die das widerspiegeln, aus dem Mittelalter einmal mitgebracht. Das ist das Bildnis von Fra Angelico, Renaissancemaler in Florenz. Das Weltgericht hat er das überschrieben. So sieht das ja mal noch erst schön bunt und farbig aus. Aber wenn wir dann noch einmal ein Detail krasser hervortreten lassen, dann wird das deutlich. Das ist die Hölle. Da wird mit der Angst gespielt. Vielleicht hat Fra Angelico diese Angst ja selbst auch empfunden. Die Prediger des Mittelalters waren nicht gerade zimperlich in der Beschreibung der Höllenqualen. Und das spiegelt sich in diesem Bild ja wieder. Wer möchte schon in einem siedenden Ölkessel stecken? Das Gleichnis steht am Ende der letzten großen Rede Jesu im Matthäusevangelium. Und man kann sich fragen, warum erzählt Jesus an dieser Stelle und ganz allgemein überhaupt solche Geschichten, Gleichnisse? Sie sollen uns berühren. Sie sollen Gefühle in uns wecken. Sie sollen Bilder vor unserem inneren Auge erzeugen. Gleichnisse sind sozusagen erzählte Bilder. Und deshalb haben gerade auch Gleichnisse in der Kunst immer ihren Widerhall gefunden, weil man sie eben auch so schön malen kann. Ein anderes berühmtes Bild ist die Heimkehr des verlorenen Sohns von Rembrandt. Unnachahmlich, wie das dargestellt ist. Jesus wollte den Menschen damals und auch uns heute nicht sagen, so ist das mit Himmel und Hölle. Es ging ihm nicht darum, dass wir genau wüssten, wie das am Ende aller Tage mal sein wird und schon gar nicht, wie das Reich Gottes denn aussehen wird. Denn unsere Worte, unsere ganzen menschlichen Kategorien reichen dafür letztlich nicht aus. Und Jesus wollte und will den Menschen mit solchen Geschichten auch keine Angst machen. Sie nicht so erschrecken, dass sie alle Hoffnung verlieren und nur noch schicksalsergeben auf das Ende warten. Wenn erschrecken, dann soll es ein heilsames Erschrecken sein. Jesus wollte und will auch uns heute bewegen zu einem neuen Leben, zu einem Leben, das ausgerichtet ist auf das kommende und in Christus eben bereits angebrochene Reich Christi. Reich Gottes. Und in diese innere Bewegung dieser Herrschaft Gottes will er uns mit hineinziehen, damit auch wir in Bewegung geraten. Jesus, es geht im Reich Gottes um Jesus. Oder anders gesagt, Jesus ist das Reich Gottes. Jesus, in und mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen. Dieser Zimmermannssohn aus Nazareth, ein damals wirklich winziges Kaff in den galiläischen Bergen, dieser Jesus, der als Wanderprediger durchs Land zog und kein Kissen hatte, auf das er sein Haupt legen konnte. Jesus, der eine Jüngerschaft aus durchaus sehr merkwürdigen Menschen um sich gesammelt hatte, in der Mischung höchst explosiv. Da waren einfache Fischer, aber da waren dann eben auch ehemalige Mitglieder terroristischer Vereinigungen, Zeloten, Sikarier, Menschen, die mit Gewalt die Römer aus dem Land treiben wollten. Und auf der anderen Seite war da ein Zolleintreiber, also einer, der mit den Römern zusammengearbeitet hatte. Und da waren Frauen. Und zumindest ein Teil dieser Frauen waren durchaus zwielichtiger Herkunft. Jesus, der sich mit solchen von den frommen, verachteten Menschen zusammensetzte, mit ihnen aß und trank, ihnen vom Reich Gottes erzählte, ihnen sogar am Ende die Füße wusch. Auch das wird ja erzählt vom letzten Mal. Nach dem letzten Mal wusch Jesus seinen Jüngern, der Meister, den Schülern, die Füße. Jesus, der die Menschen einlud, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus, der von Liebe sprach und der den Menschen auch mit Liebe begegnete. Jesus, der vom barmherzigen Vater im Himmel redete und gerade mit denen Beziehungen pflegte, mit denen sonst keiner barmherzig umging mit den Sündern, mit den Kranken, mit den Frauen, mit den Kindern, mit den Aussätzigen, mit den Besessenen. In diesem Jesus ist das Reich Gottes schon angebrochen. Durch Jesus wird schon etwas von der Königsherrschaft Gottes in dieser alten und so ja geradezu schizophrenen Welt erfahrbar. Dieser zerrissenen von Gewalt und auf der anderen Seite der Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit zerrissenen Welt erfahrbar. Mit Jesus ist Frieden und Gerechtigkeit und Freude in dieser Welt schon erlebbar geworden. Und wer Jesus begegnet, der begegnet eben dem barmherzigen Gott, dessen Reich Gottes allen Menschen offen steht. Wer Jesus Christus begegnet dem barmherzigen Vater im Himmel. Wer Jesus Christus begegnet, der entdeckt dabei dann aber auch seine wunden Punkte und findet zugleich Heilung für sie. Wer Jesus begegnet, der entdeckt seine Schuld und erfährt auch zugleich Vergebung. Wer Jesus begegnet, der erkennt seine Grenzen und seine Schwächen, aber eben auch seine Stärken, seine Gaben, Fähigkeiten. Und er erfährt Annahme und Wertschätzung, so wie er ist eben. Wer Jesus begegnet, der kann vom hohen Ross herunterkommen, weil Jesus mit ihm auf Augenhöhe demütig und sanftmütig umgeht, ihm so begegnet. All das haben schon damals die Menschen erlebt, die Jesus begegnet sind. Vor allem gerade eben die, die in Not waren. Jesus ist den Menschen immer sehr persönlich begegnet, hat in der Masse immer auch den Einzelnen wahrgenommen und sich ihm barmherzig zugewendet. Dafür ist das Mahl ein wunderbares Zeichen, weil jeder Einzelne mit dem einen Happen Brot und dem einen Schluck Saft, Wein Anteil an dem ganzen Christus bekommt, Christus ihm ganz persönlich sich zu schmecken gibt, sich ihm barmherzig zuwendet. Merken Sie, merkst du etwas? Ich rede hier von einem barmherzigen Mann und von einem barmherzigen Gott. Und das vor dem Hintergrund dieses Gleichnisses, das ja mit so krassen Farben eben auch das andere Mal, das Weltgericht und das, was da an Schrecklichem auch passieren kann. Wie passt das zusammen? Ja, es gibt Einlassbedingungen für das Reich Gottes. Ja, es genügte schon damals nicht, Jesus zu kennen und ihm zu begegnen. Genauso wenig, wie es ja heute genügt, Kirchenmitglied zu sein oder zum Gottesdienst zu gehen. Ich glaube, Albert Schweitzer war es, der diesen schönen Satz gesagt hat, keiner ist ein Christ, nur weil er in die Kirche geht. Man wird ja auch nicht zum Auto, wenn man in einer Garage ist. Nein, Christ ist der sich auf Jesus Christus beruft. Christ ist der, wer Christus begegnet ist und ihm glaubt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und dass er durch ihn eben diesem Schöpfergott im Himmel begegnet. Christ ist, wer Jesus nachfolgt. Das sagt Jesus ja immer wieder seinen Jüngern. Folgt mir nach. Nehmt euer Kreuz auf euch und kommt hinter mir her. Christ ist, wer also in die Fußstapfen Christi treten möchte und der zugleich weiß, dass die ja eigentlich viel zu groß für ihn sind. Christ ist, wer sich in seiner Persönlichkeit von Christus verändern und prägen lassen möchte. Christ ist, wer Gottes Geist in sich einziehen lässt und Herr sein lässt. Christ ist, wer von der Barmherzigkeit Gottes lebt und sie widerspiegeln möchte. Und eben genau dazu werden wir in dieser Geschichte Jesu aufgefordert, mit sehr deutlichen Worten und mit klaren Schlussfolgerungen für den Fall, dass wir so nicht leben. Und deshalb endet die Geschichte mit dem negativen Beispiel. Sie sagt, wir können uns als Christen auch in falscher Sicherheit wiegen. Wir können uns selbst etwas vormachen. Dietrich Bonhoeffer hat dieses schöne Wort von der billigen Gnade geprägt. Gnade, die sich im Leben nicht auswirkt, die nicht barmherzig sein lässt. Barmherzig mit sich selbst und barmherzig mit den anderen. Eine Gnade, die also nicht gnädig stimmt. Christ ist, wer aus der Gnade lebt, die uns mit Jesus Christus geschenkt ist. Christ ist, wer von der Begegnung mit Christus lebt, immer wieder Christus begegnen will und tut. Darum, Jesus zu begegnen, geht es auch in unserem Predigttext. Darum, wie Menschen ihm eben auch begegnen können. Denn das Überraschende ist, wir begegnen nach diesem Text Jesus ja nicht, wenn wir Gottesdienst feiern. Da ist vom Gottesdienst nicht die Rede. Wir begegnen ihm nicht, wenn wir Gott loben und preisen, so wie wir es vorhin getan haben. Davon ist im Text nicht die Rede. Wir begegnen ihm nicht, wenn wir beten. Davon spricht das Gleichnis nicht. Wir begegnen ihm nicht, wenn wir in der Bibel lesen. Auch davon sagt Jesus hier nichts. Wenn wir meditieren und Stille suchen, stille Zeit halten, wie es so bei uns immer heißt. Keine Frage, in alledem begegnen wir Gott auch. Man darf nicht ein Gleichnis nehmen und sagen, das gilt alles nicht. Keine Frage. Aber wer meint, Gott nur eben auf diese Weise begegnen zu können, im Gottesdienst und die Arme erheben und laut singen, der liegt falsch. Wer meint, er könnte Jesus Christus am Hilfsbedürftigen vor seiner Tür vorbei dienen, der liegt falsch. Denn das ist ja das Fatale. Hier die Böcke genannte Gruppe wollte ja offenbar Christus dienen. Jesus erzählt von Menschen, die völlig überrascht sind von seinem Urteil. Noch mehr überrascht als die anderen, die gut wegkommen. Sie fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Wann haben wir denn nicht gedient, Herr? Diese Menschen nennen Jesus Herr und sie wollten ihm dienen in ihrem Leben. Das war ihr Ziel. Es geht hier also nicht um Lieschen Gottlos oder Mohammed Ismail. Es geht nicht um Menschen, die mit Jesus Christus nichts zu tun haben und ihn nicht kennen. Es geht um Christen. Es geht um die, die sich auf ihn berufen, die ihm glauben und aufgrund ihres Glaubens in den Himmel zu kommen meinen, also das Reich Gottes zu erhaben meinen, die ihn Herr nennen in ihrem Leben, die ihm dienen wollen. Es geht, ja, schlichtweg um dich und um mich. Und das ist die Gefahr, vor der Jesus uns warnen will. Wir können entscheidende Begegnungen mit Christus verpassen. Das ist die Gefahr, für die Jesus uns die Augen öffnen möchte. Wir können Jesus übersehen. Mit einer Geschichte, die schwarz-weiß malt, um die Sache drastisch auf den Punkt zu bringen. Jesus begegnet uns im Anderen. So können wir aber eben auch an Jesus vorbeigehen, indem wir eben an diesem anderen vorbeilaufen. Wir können Begegnung mit Jesus verpassen, weil er uns gerade in Notleidenden begegnet. Weil er sich gerade mit ihnen solidarisiert hat. Wenn wir die Geschichten Jesu lesen, dann entdecken wir genau das, dass er immer sich gerade denen in besonderer Weise zugewendet hat, die unten waren und die verzweifelt waren und von denen, mit denen eigentlich sonst kaum einer was zu tun haben wollte. Und deshalb möchte uns Christus sensibilisieren, unseren Blick schärfen, genau für diese Menschen. Entdecke mich im Anderen. Entdecke mich in dem, der Hilfe braucht, der in Not ist, der am Rand steht, der einsam ist, der verzweifelt ist. Entdecke mich im Anderen und hilf ihm. Tu ihm Gutes. Erweise ihm Barmherzigkeit. Und das ist eine besondere Art der Gottesbegegnung. Was ist es denn eigentlich, was die Schafe getan haben, also die gut dabei wegkommen in der Geschichte? Was haben sie besser gemacht? Schauen wir uns einmal an, worin sich die überraschte Antwort der ersten Gruppe von der zweiten unterscheidet. Wir sehen schon alleine, ob der Länge, dass da was anders ist. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Ihre Frage lässt durchblicken, dass sie immer einzelne Menschen in ihrer jeweiligen eigenen Not und Bedürftigkeit vor Augen hatten. Da war eben der Kranke, der den Besuch brauchte. Ein Mensch, der sich ihm zuwendete, der sich einfach ans Krankenbett setzte und da war. Oder da war der Hungrige, der ja schlichtweg einfach was zu essen brauchte. Oder der Fremde, der vor der Tür stand, den niemand kannte, aber der ein Dach über den Kopf brauchte. Und manches mehr, aber vor allem eben auch dieses Gefühl, willkommen zu sein. Wie viele Menschen haben ein solches Schild an ihrer Tür hängen? Ich würde gerne mal ausprobieren, ob das immer stimmt, was da an der Tür hängt. Sieger Köder, ein katholischer Künstler, hat das, finde ich, sehr schön in einem Bild herausgearbeitet. Es ist leider sehr hell, dass man das nicht so ganz gut sehen kann, aber ich denke, gut genug. Da sind immer Paare. Da hilft immer bei einem Paar einer dieses Paars dem anderen. Darum geht's. Der Einzelne wendet sich dem einen zu, der Not hat. Diese erste Gruppe von Christen in Jesu Geschichte stellt nicht in Frage, dass sie einzelnen Menschen tatsächlich geholfen haben. Das haben sie eben getan. Sie haben sehr genau gesehen, da ist einer, der braucht jetzt meine Hilfe. Nur, was eben bei ihnen auch ganz klar war, sie haben überhaupt nicht dabei bedacht oder gedacht, dass sie da jetzt Jesus mithelfen. Sie hatten gar nicht im Hinterkopf, wir müssen dem Herrn dienen, sondern sie haben den Menschen gesehen, der da ist und der da Not hat und dem geholfen werden muss. Einfach so, ohne Hintergedanken, ohne Erwartungen, ohne auch die Erwartung, dass derjenige sich bedankt, es irgendwie zurückzahlt, wieder gut macht, ohne die Erwartung, dass er sich vielleicht bekehrt und Christ wird oder sich zumindest auch mal für den Glauben interessiert, zum Gottesdienst kommt. Nein, sie haben einfach geholfen, weil da ein Mensch war, der war in Not. Und sie haben gesehen, Mensch, der braucht jetzt mich und ich kann ihm helfen. Ich kann das tun, was für ihn jetzt gut ist. Und sie haben eben nicht dabei gedacht, das muss ich jetzt aber machen, weil ich doch Christ bin und weil das Jesus von mir erwartet. Und es könnte ja Jesus sein, der da sitzt. Jesus will uns mit dieser Geschichte keine Angst machen. Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, sie ist auch keine gute Motivation. Der will uns auch kein schlechtes Gewissen machen, weil wir X helfen, aber Y nicht. Wir können nicht allen helfen. Du kannst nicht jedem helfen, der dir begegnet, von dem du eine Ahnung zumindest hast, dass der jetzt irgendwie Hilfe bräuchte. Dass wir den Blick brauchen, dem ich helfen kann, das ist das, wofür wir beten sollten. Dass wir sehen, wer ist da jetzt, der mich braucht und dem ich tatsächlich jetzt helfen kann. Ein Mensch, der mir vertraut, der mich um Hilfe bittet und wo ich eben die Möglichkeiten und auch die Mittel habe zu helfen. Denn genau so hat Jesus gehandelt. Er hat gesehen, in der Masse den Einzelnen gesehen und sich ihm zugewendet und hat die anderen einfach links liegen lassen. Das muss manchmal für die Masse ziemlich frustrierend gewesen sein. Jesus möchte, dass wir lernen, mit seinen Augen zu sehen. Und das ist ein letzter Gedanke an der Stelle noch, dass wir dabei auch die eigene Bedürftigkeit entdecken. Und dass wir eben den Mut bekommen, sie uns und auch anderen einzugestehen. Denn davon bin ich zutiefst überzeugt, wer helfen will, einfach weil er die Not erkennt und sagt, jetzt helfe ich, der braucht auch diesen Willen, diese Freiheit, sich selbst helfen zu lassen. Das entdecke ich auch Tabea oben immer wieder, dass da alt gewordene Menschen sich ungeheuer schwer damit tun, sich jetzt plötzlich helfen lassen zu müssen. Und ich finde das furchtbar, weil das ist doch Menschsein, dass wir Hilfe auch brauchen. Das ist doch keiner von uns, der nicht mal irgendwie von jemand Hilfe bräuchte. Und das, wenn wir das lernen, dass wir sagen können, okay, ich brauche auch Hilfe und ich nehme sie auch gerne in Anspruch, dann glaube ich, werden wir eben auch den anderen noch einmal ganz anders helfen. Und ich muss eben nicht jedem helfen, der in Not ist. Auch die Freiheit müssen wir gewinnen. Jesus hat sich auch verweigert. Er hat sich immer wieder auch zurückgezogen, weil er am Ende seiner Kräfte war. Auch seine Kräfte waren nicht grenzenlos. Wie sollen dann unsere das sein? Und so war er immer wieder durch den Rückzug und die Rückbindung an Gott frei, dem Einzelnen zu begegnen. Und das eben auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch und im Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen. Und na klar, da sagen wir jetzt sofort, oh Mann, die Fußspuren Jesu sind mir tatsächlich viel zu groß. Natürlich hatte Jesus andere Möglichkeiten, größere als wir. Er war Gottes Sohn. Doch wir haben Anteil an seinen Möglichkeiten. Und vor allem an seiner Liebe. Wir können ohne Hintergedanken helfen. Einfach so. Von Mensch zu Mensch. In der Nachfolge des Gottessohnes, der Mensch geworden ist, um aller Menschen willen. Und so sagt Jesus uns das schon jetzt hier, heute Morgen, was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern. Und man kann mal das Brüder auch weglassen, weil man immer schnell denkt, das geht da nur um die Christen. Nein, es geht um alle. Was ihr von diesem von meinen geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So zu handeln, so zu leben, dazu möchte uns Jesus mit dieser Geschichte bewegen, in Bewegung setzen, anspornen, herausfordern, Mut machen. Und dazu auch immer wieder selbst Gottes Liebe und Erbarmen, seine Gnade in Anspruch zu nehmen. Denn davon leben wir. Amen.